Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Speditionswelt, aus der Sitra-Spedition. Heute mit mir vor den Mikrofonen, mein lieber Marcel Knorki, moin.
Hi Marc, ja, der verlorene Sohn ist wieder da.
Der verlorene Sohn.
Genau.
Schön, ich freue mich darauf, dass wir jetzt ein bisschen öfter zusammen vor den Mikros sitzen.
Auf jeden Fall, ich mich auch. Das wird bestimmt cool.
Und wir haben auch gleich ein aktuelles Thema mitgebracht, und zwar die Entwicklung der Mautpflicht.
Ja, genau. Wir wollen ja mal überhaupt mal ein bisschen hier über aktuelle Themen auch mal schnacken, dass wir auch mal Infos aus der Logistik verbreiten. Und ja, die Maut ist ja in aller Munde eigentlich schon seit letztem Jahr. Mhm. Aber jetzt gerade gab es ja zum 1.7. schon wieder eine Erhöhung. Und ja. Genau, das betrifft jetzt eigentlich alle Fahrzeuge so ab 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht, ne? Also das.
Wir hatten da ja auch schon mal irgendwie ansatzweise zumindest über unsere Social-Media-Kanäle berichtet. Was hat sich denn jetzt mit der neuen Regelung getan? Also seit 1.7. ist da was in Kraft getreten, sagst du?
Genau, also letztlich, wir haben eine große Mauterhöhung am Anfang des Jahres schon gehabt, beziehungsweise auch zum 1. Dezember letzten Jahres, da kam ein sogenannter CO2-Aufschlag dazu. Und bisher galt das nur für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht, also so dieser klassische 7,5 Tonner und aufwärts. Diese Stadtfahrzeuge, die man vielleicht manchmal so von Paketzustellern sieht und so weiter und so weiter. Genau, das gilt für alle Bundesfernstraßen, also Bundesstraße, Bundesautobahn. Und das war bisher so die Regelung. Jetzt sollte aber halt oder ist jetzt dazugekommen zum 1. Juli, dass eben halt auch die Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht dazukommen. Das gilt insofern halt auch, also nicht für Fahrzeugkombinationen, solange sie zumindest unter 7,5 Tonnen sind. Aber für alles, also in Motorwagen, es gibt ja sogenannte 7,49 Tonner, die waren bewusst so niedrig gesetzt, damit sie eben halt nicht mautpflichtig werden, also genau so in den Fahrzeugpapieren auch festgehalten, und die sind natürlich jetzt auch mit erfasst.
Wie hoch ist denn so eine Maut eigentlich?
Also wenn wir jetzt von einem klassischen Sattelzug 5-Achser reden, sind wir bei 38,8 Cent, das ist jetzt ein ganz bisschen weniger geworden, ich glaube um 0,1 Cent.
Das wird pro Kilometer abgerechnet?
Pro Kilometer, ja. Das genau, also letztlich ist das ja eine Benutzungsgebühr für diese Straßen. Mhm. Und da, wie gesagt, hinzugekommen ist letztes Jahr im Dezember halt so ein Anteil, CO2-Maut wurde das in aller Munde genannt, ist halt ein Kompensationsanteil für die Schadstoffklassen, Schadstoffstöße.
Ist auch so ein bisschen, ja, wir nehmen es jetzt und sagen, das ist für die Nachhaltigkeit, oder hat das schon so seine Befandnis?
Ja, also natürlich soll damit animiert werden, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen, weil der Vorteil ist natürlich, fahre ich ein emissionsfreies Fahrzeug, dann zahle ich gar keine Maut, also auch nicht die Straßennutzungsgebühr.
Ah.
Die ja eigentlich den höchsten Anteil daran ausmacht. Und das ist natürlich ein cooler Anreiz. Also diese, ich sag mal, aufgerundet bummelig 40 Cent auf einen Kilometer, die machen schon richtig was aus. Und wenn ich mir die spare, ja, das rechtfertigt dann vielleicht das eine oder andere Mal diese hohen Anschaffungskosten für so ein emissionsfreies Fahrzeug. Und ich glaube, dass auch LNG-Fahrzeuge sogar zum Teil davon ein bisschen begünstigt werden. Bei diesem HVO 100 bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Das ist ja auch so ein neuer Kraftstoff, der jetzt gerade erst zugelassen wurde. Ob der jetzt auch komplett in die ja, also ob der auch steuerfrei oder mautfrei dadurch ist. Aber ja, das ist halt, soll halt der Anreiz sein, natürlich auch irgendwo die Fahrzeuge neu aufzurüsten, neue Fahrzeuge sich anzuschaffen.
Hm, vielleicht können wir zu dem Thema HVO 100 auch mal irgendwie nochmal ein separates Thema aufmachen.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich habe da auf jeden Fall einen coolen Kontakt, der sich da super mit auskennt, vom DSLV. Mhm. Den sollten wir mal einladen.
Sehr cool. Nehmen wir gleich mal mit auf. Das heißt, Sie haben das jetzt runtergesetzt bis 3,5 Tonnen, und die Ausnahme sind ausschließlich die du gerade genannt hast, oder gibt es da noch andere?
Es gibt gewisse Ausnahmen. Handwerksbetriebe haben natürlich jetzt ein Problem. Ah. Ne? Wenn ich jetzt so einen klassischen Sprinter und einen Anhänger habe, komme ich über die 3,5 Tonnen. Manche Handwerksunternehmen haben aber auch diese, ich sag mal, 7,49 Tonner halt gehabt. Die würden jetzt alle erfasst werden. Aber für Handwerksfahrten gibt es da halt eine Ausnahme. Das wurde extra so ja geregelt, damit eben halt das Handwerk jetzt nicht zusätzlich dadurch belastet wird.
Ab wann ist es denn eine Handwerksfahrt, oder kannst du sagen, ja, ich bin ein Handwerksbetrieb und bin mit meinem Anhänger unterwegs, das ist jetzt hier eine Handwerksfahrt?
Ja, das ist, bei Grünschnitt wäre das interessant, ne? Also an sich geht es ja darum, bei Handwerksfahrten alles, was gemacht werden muss, um ganz normal arbeiten zu können. Mhm. Sein Material, sag ich mal, liefern, wenn das durch eine Spedition angeliefert wird, ist das dann wieder eine ganz normale Beförderung. Mhm, ja. Damit ist das mautpflichtig. Aber im klassischen Sinne, der Handwerker, der halt seinen Anhänger hat, wo er seine Rüttelplatte drauf hat oder solche Geschichten, oder sein Minibagger oder sowas, ne, das sind halt Handwerksfahrten.
Ah, okay. Und grundsätzlich hast du gerade eben, um das nochmal aufzunehmen, gesagt, Maut ist eigentlich so eine Nutzungsgebühr für die entsprechende Strecke.
Genau.
Hat die Maut noch einen anderen Hintergrund oder war das einfach ursprünglich so gedacht, ja, hier, wir müssen das instand halten, zahl das mal.
Also das Ganze ist, glaube ich, in den 90ern irgendwann mal angesprochen worden und 2005 umgesetzt worden. 2005 wurde überhaupt diese Maut auf deutschen Autobahnen eingeführt, dann kamen irgendwann die Bundesstraßen dazu. Und das war, wie gesagt, wirklich eine Maut, also eine Nutzungsgebühr, weil Deutschland ist halt ein klassisches Transitland. Wir sitzen ziemlich gut in Europa. Man wollte zum einen natürlich die hohen Kosten, die man halt durch die ständigen Erneuerungen hatte, für den eigenen Verkehr kompensieren, aber natürlich auch den ausländischen Verkehr mit erfassen. Und gerade damit es da eben keine Probleme vor der EU gibt, ne, musste das halt eine Maut sein, die dann halt auch wirklich alle LKW betrifft. Genau, und deswegen ist das Ganze damals eingeführt worden. Und wie gesagt, mittlerweile hat das halt auch Zwecke, eben durch diesen CO2-Aufschlag, um das Thema Nachhaltigkeit zu befeuern.
Gab es das im Ausland schon länger?
Es gibt gewisse Länder, die auch Mautstrecken haben, also ganz klassischerweise Frankreich, ja. Österreich, ne, so als unsere direkten Anrainer. Die Niederländer haben gar keine Maut, habe ich festgestellt, das fand ich total interessant. Hab da letztens auch mal geguckt, aber eigentlich hast du das in sehr, sehr vielen Ländern, dass dort Maut erhoben wird für diese Straßen.
Na, ist ja, wenn man es so erklärt, auch irgendwie gerechtfertigt, ne? Nichts, was jetzt nur irgendwie Halsabschneiderei wäre, nenne ich es mal, Wegeladerei.
Nee, klar, also es ist schon, also die Kosten sind ja nicht gerade wenig und gerade wenn da viele Fahrzeuge drüber fahren, ist das einfach, kann das ein Staat immer nicht alleine tragen. Es gäbe ja die Alternative mit der Bahn. Ich meine, das wollen wir als Lkw-Spediteur natürlich nicht so gern, aber sinnvoll ist es schon, aber das Thema hinkt halt natürlich auch.
40 Cent bummelig, sagst du. Ja, aus unserer Sicht, wie wirkt sich das auf die Logistik aus?
Also im Lkw-Bereich kannten wir es ja schon, ist es dadurch alles sehr, sehr viel teurer geworden. Also gerade zum Jahresanfang haben viele Spediteure ihre Preise anziehen müssen deshalb, weil diese Kosten natürlich dann weitergereicht werden müssen.
Ja.
Dadurch, dass das jetzt aber halt eben auch diese kleineren Fahrzeuge betrifft, diese typischen Stadtwagen, die jetzt, sage ich mal, im Sammelgut halt dafür da sind, Sachen einzusammeln oder auch wieder zuzustellen, werden halt auch dort die Kosten teurer. Die konnten das eigentlich ganz gut abfangen in letzter Zeit. Zusätzlich haben wir noch das Thema, dass wir bei, ich sag mal, zeitkritischen Transporten, das ist auch was uns dann wieder betrifft, wenn unsere Expressabteilung halt irgendwie was organisiert, wir laden das gerne auf kleineren Fahrzeugen, weil sie flexibler sind, weil es halt bei Direktfahrten sich auch nicht lohnt, einen ganzen LKW dafür losfahren zu lassen. Also da sind wir dann auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit und optimale Ausnutzung von Fahrzeugen. Das wird jetzt aber halt auch nochmal wieder teurer. Und das ist dann natürlich im Gesamtwettbewerb ist das dann natürlich eine schwierige Situation für alle Logistiker wieder, ne?
Wie schwer wird so ein Sprinter für?
Also der Sprinter generell, der klassische, der hat ja eigentlich nur auch ein 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Also eine Zuladung von so 950 Kilo, kann man sagen, bei einem Planaufbau, 1000 Kilo vielleicht für einen Kofferaufbau. Den betrifft das erstmal noch gar nicht. Aber alles so, was dazwischen ist, halt eben bis zum 7,5 Tonner so, ne? Das betrifft es dann halt jetzt.
Ja. Dann wird sich wohl zeigen, wie sich das alles auswirkt. Ich meine, so groß sind die Margen in der Logistik sowieso nicht. Dann noch Aufschläge obendrauf. Alles wird noch teurer. Ob das alles
ist ein schwieriges Thema, ja. Also man muss ja dazu sagen, die Wirtschaft hat ja sowieso im ersten Halbjahr stark geschwächelt in vielen Bereichen. Also wir haben das ja festgestellt, der Import ist stark zurückgegangen. Noch schlimmer hat es den Export getroffen. Ich meine, wir als Exportnation Deutschland haben so starken Rückgang an Exporten gehabt, dass ja teilweise, ich habe das von Kunden von uns gehört, die wir jetzt in letzter Zeit besucht haben, dass die Importraten extrem hoch wieder waren, weil sie gar kein Equipment rüberbekommen haben, zum Beispiel nach Fernost, nach Asien und Co., dass die Raten jetzt bei, ich glaube, es waren irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 Dollar für einen 20-Fuß-Container waren, Importraten nach Deutschland. Wenn dann natürlich jetzt die teuren Nachlaufpreise noch dazukommen, dann haben halt die Kunden dann irgendwann kein Verständnis mehr für. Wenn sie dann wiederum hören, dass man so einen 20-Fuß-Container auch für 450 Dollar auf ein Seeschiff zurück nach Asien schicken kann, ne? Da ist dann immer sehr viel Erklärungsarbeit notwendig. Und da wird dann natürlich auch versucht, dann am Nachlauf oder am Vorlauf zu sparen, wenn das an anderen Stellen schon teurer geworden ist. Und da sind wir dann halt die Leidtragenden von.
Das stimmt. dann fehlt das Geld wieder für die anderen Dinge, ja. Tja, ist beschlossen. Man muss sehen, wo es hinführt. Können wir uns jetzt auch nicht.
Ja, wie immer werden wir da schon irgendwie unseren Weg finden. Wir sind ja, ja. Wir sind ja relativ kreativ als Branche und also nicht zuletzt auch wir selber. Wir versuchen natürlich durch höhere Nutzungsgrade von Laderaum dann auch Kosten so zu verteilen, dass das irgendwie hinhaut. Ne?
Wie kann man denn die Nutzungsgrade von Laderaum verbessern?
Indem man zum Beispiel nicht alle Waren immer sofort abfährt, sondern auch vielleicht mal ein bisschen wartet. Ne? Also die Kombination, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir meine Sendung stricken kann, die ich haben möchte, sondern die ist halt irgendwann verfügbar. Und wenn sie dann verfügbar ist, dann muss ich halt gucken, kann ich sie vielleicht morgen schon einplanen? Habe ich da aber nicht das passende Gegenstück dazu und es bleiben dann, ne, wir reden immer von Lademetern ja, es bleiben da irgendwie ein oder zwei Lademeter über, dann ist das halt verschenkter Laderaum. Mhm. Wenn ich dann eine Sendung habe, die ist 4 Lademeter lang, dann kann ich sie nicht dazustellen. Ne? Und in dem Moment, wo ich halt ein bisschen mit den Abnahmetagen spielen kann, schaffe ich es wieder, bessere Nutzungsgrade zu schaffen, weil eben halt mehr Leute dabei sind, die Waren ins System speisen.
Ja, gestaltet sich bei Express- und Sonderfahrten wahrscheinlich eher schwieriger.
Absolut, ja. Da kann man da wenig Rücksicht drauf nehmen, da zählt die Geschwindigkeit. Da wird auch bei uns gar nicht kombiniert. Also es sei denn, der Kunde hat zwei verschiedene Sendungen oder zwei Sendungen von einem gleichen Standort zu zwei verschiedenen Empfängern, die auch noch auf dem Weg liegen. Mhm. Aber ansonsten ergibt das gar keinen Sinn.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber die Maut führt jetzt sicherlich auch nicht dazu, dass die Autobahnen leerer werden, oder? Es ist einfach nur, dass die Preise sich verändern, die Leute nerven sich wieder gegenseitig ab, weil alles teurer wird. Aber ja. Gerade jetzt in der Ferienzeit.
Nee, genau. Also die Autobahnen werden jetzt nicht unbedingt leerer durch die Maut, sondern es ist halt einfach ein Hemmnis, was jetzt noch zusätzlich hinzukommt, was den Preis moduliert. Jetzt in der Ferienzeit haben wir halt natürlich andere Faktoren, die Autobahnen belasten. Und das ist dann halt einfach, Ferienzeit ist Urlaubszeit in Deutschland. Ich glaube, also der Sommer hat ja am 21.06. begonnen, ne? Und das ist ja dann auch klassischerweise die Zeit in Deutschland, dass dann so langsam die Sommerferien anfangen, dieses Jahr recht spät in allen Bundesländern. Ich glaube, Niedersachsen hat jetzt seit dieser Woche Ferien, kann sein, auch schon seit letzter Woche. Ich meine, ich bin Niedersachse, aber mein Kind ist noch nicht schulpflichtig, von da weiß ich das nicht so genau. Aber es startet jetzt mittlerweile überall die Ferienzeit und ja, häufig sind ja die Reiseverkehre am Wochenende. Bettenwechsel ist, glaube ich, irgendwie immer samstags, hat man mal früher gesagt. Und deswegen ist Samstag so ein klassischer An- und Abreisetag zusätzlich am Wochenende. Und da fahren natürlich auch gerne immer noch mal LKW, weil Sonntag dürfen sie ja schon nicht fahren. Und das sorgt natürlich jetzt dann eher für vollere als für leerere Autobahnen.
Ferien ist ein gutes Stichwort. Gab es nicht jetzt auch Ferienfahrverbote für LKW?
Ja, genau. Das ist nämlich genau das Thema. Jetzt mit nächsten Samstag, den 6.7., startet nämlich das sogenannte Ferienfahrverbot für LKW in Deutschland. Das Ganze geht bis 31.8. Und das besagt eigentlich, dass also jetzt nicht, dass kein LKW mehr fahren darf, das wäre irgendwie ziemlich blöd, aber eben halt samstags, genauso wie das Sonntagsfahrverbot oder Feiertagsfahrverbot, dass jetzt samstags zwischen 6 und 22 Uhr ebenfalls keine LKW fahren dürfen. Eben genau wegen dieser Problematik, Bettenwechsel, viel Reiseverkehr, diese Staus, die wird es sowieso geben, aber sie wären halt noch viel größer. Mhm. Das Ganze gilt aber nur auf gewissen Strecken in Deutschland, also nicht wirklich für jede Autobahn oder Bundesstraße, sondern es gibt gewisse Hotspots, sag ich mal, wo diese Fahrverbote gelten, wo dann eben nicht gefahren werden darf. Aber ansonsten dürfen die LKW trotzdem noch in gewissen Bereichen natürlich auch am Samstag noch fahren.
Was jetzt für den Privatverbraucher erstmal gut klingt, mehr Platz auf der Autobahn, hat für die Logistik aber sicherlich weitreichende Folgen, oder nicht? Also was
ja,
jetzt
auf jeden Fall. Verkehrsketten angeht. Genau, das ist natürlich das Thema. Wenn wir gerade im Fernverkehr haben wir natürlich das Problem, gerade wenn man so eine Sendung Freitag lädt und Montag zustellen soll, dann fährt der Fahrer im Fernverkehr natürlich einen gewissen Teil der Strecke auch am Wochenende. Das geht gar nicht anders. Also es gibt zwar die Wochenendruhezeit oder die Wochenruhezeit, wenn man es so will, aber die versucht man natürlich immer so ein bisschen dahingehend zu passen, wie es dann irgendwie sinnvoll ist. Und ja, durch diese Ferienfahrverbote kommt es natürlich zu Problemen auf gewissen Strecken die Ware pünktlich anzuliefern. Also, dass man eben halt nicht vielleicht Montag um 8 Uhr schon gleich da ist beim Empfänger, wie man das sonst gewohnt ist, sondern dass man vielleicht erst gegen Mittag ankommt, weil man eben halt durch diese Zeitfenster das anders schieben muss. Und für den Fahrer ist das natürlich auch blöd. Der zerschießt sich, wenn du so willst, seine Wochenend- oder seine Wochenruhezeit, seine Fahr- und Schichtzeit wird davon betroffen sein und dergleichen. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch für die Leute, die das dann auch fahren müssen.
Kann man irgendwas machen, damit die Supply Chain nicht abreißt?
Ja, auf jeden Fall. Also frühzeitig, ich sag mal, mit dem Spediteur sprechen, wie man das Ganze machen kann, die Routen optimal planen. Auch da ist wieder Trumpf, je mehr Zeit wir zum Planen haben, desto optimaler kann das Ganze ablaufen. Also diese kurzfristigen Geschichten, hier nimm mal bitte noch Freitag mit kurz, ne? Mhm. Die sind dann natürlich problematisch, wenn man zumindest, ich sag mal, einen Fixtermin hat. Wenn es einem nur wichtig ist, dass die Ware schnell rauskommt, aber es nicht so wichtig ist, wann sie dann direkt ankommt, dann ist das alles nicht so das Thema. Aber insbesondere in diesen Geschichten, ich habe Terminsendung und dergleichen, da wird es natürlich übers Wochenende problematisch. Und der Einzelhandel hat natürlich auch das Thema. Die Supermärkte und dergleichen oder auch Ladengeschäfte sonst wo haben ja auch oftmals Samstag noch zu Anlieferungen. Mhm. Das Ganze wird natürlich dann auch problematisch, je nachdem, wie dann die Strecken sind. Also das Gute ist, dass die Zentralleger mittlerweile sehr, sehr vielseitig und in Fülle vorhanden sind. Das heißt, die Wege zu den Einzelhändlern sind nicht mehr so groß. Das heißt, wenn die Zentralleger gefüllt sind, klappt das einigermaßen. Aber auch da sind halt immer mal wieder Bundesstraßen oder Bundesautobahnabschnitte dazwischen, wo es dann halt nicht klappt, wo dann halt ein Umweg gefahren werden muss. Und das kann zu Verzögerungen kommen. Und gerade im Einzelhandel, jetzt in der Stadt zum Beispiel, ich glaube, in der Hamburger Innenstadt muss, glaube ich, bis 10 Uhr müssen alle Lkw aus dem Innenstadtbereich in gewissen Ecken raus sein. Also das heißt, diese Beschickung der ganzen Läden muss bis 10 Uhr erfolgen. Aber ab 6 Uhr gilt eben, wie gesagt, auf gewissen Bundesstraßen oder dergleichen schon das Fahrverbot. Ja, also da muss man halt immer gucken, wie das Ganze dann, also wo diese Sperrungen sind wie man die umfahren kann.
Ja, man merkt schon, da spielt einiges mit rein, wo man bei der Disposition drauf achten muss. Ein Faktor, der immer schwer zu berechnen ist, sind sicherlich auch Abfertigungszeiten beim Zoll.
Genau, das ist unser nächster großer Punkt, den wir momentan sehen. Das haben wir jetzt von ganz vielen Leuten, also gerade unseren Kunden, gespiegelt bekommen. Der Zoll hat längere Abfertigungszeiten. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so, warum. Also es gibt da keinen logischen Grund für uns, der jetzt erstmal so ersichtlich ist. Also keine Systemfehler oder sonstiges. Vielleicht ist das einfach ein bisschen Personalknappheit, aber das ist jetzt auch reine Spekulation. Aber das Ganze ist halt so, dass wir haben das gehört aus Bremen, die Abfertigung braucht immerhin für die Einfuhr von Waren, wenn wir jetzt Importwaren haben, die aus Übersee kommen, muss diese eingeführt werden. Ne? Da fallen dann Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer an. Und das Ganze, dieses Verfahren dauert momentan in Bremen so knapp 3 Tage. Das ist irgendwie noch verkraftbar. In Hamburg aber 4 bis 5. Wir haben teilweise gehört, dass in den letzten Wochen sogar bis zu 7 Tage da möglich waren, auf diesen Steuerbescheid, den man da bekommt, zu warten. Und das ist natürlich Wahnsinn.
Das sind ja Leerzeiten. Die Leute stehen da und warten. Die können ja nichts anderes machen, oder?
Ja, also die Fahrzeuge warten jetzt nicht darauf, dass dieser Steuerbescheid kommt, um dann die Ware abzuholen. Aber für die Planung ist es halt schwer, ne? Also normalerweise wird dann, sag ich mal, das Go gegeben. So, jetzt ist die Ware eingeführt. Ab jetzt könnt ihr abholen. Weil vorher darf ich die Ware ja nicht entfernen. Also wir haben in Hamburg.
Also ist eher ein Planungsthema.
Es ist ein Planungsthema, absolut. Genau, weil die Ware so lange im Lager verbleibt und da halt auch Lagergeld erzeugt mit Pech, ne?
Ja. Ah, so gestalten sich die Probleme unserer Disponenten von Tag zu Tag aufs Neue. Jede Menge Puzzlestücke, die sie ineinander fügen müssen, aber eigentlich überhaupt nicht passen können.
Ja, also das ist ja irgendwo manchmal auch das Schöne, wenn man aus diesen ganzen Problemen dann wieder gute Logistik erzeugt, passende Logistik, ne? Also passend auf dem Auto, passend für den Kunden. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Das ist dann am Ende des Tages auch etwas, wofür man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, na Mensch, das war doch ein toller, erfolgreicher Tag.
Das kleine Erfolgsgefühl, wenn man dann die Puzzleteile zugeschnitten hat mit der Schere.
Mit der Schere, ja, oder manchmal mit ganz viel Kraft.
Ja, oder eben guter Planung. Wie läuft es denn überhaupt beim Zoll ab? Du sagst, da wird quasi dieser Steuerbescheid angefordert und wenn das dann eine Freigabe hat, können die Dinge abgeholt werden und bis dahin entstehen Lagerkosten.
Genau, die Lagerkosten muss man jetzt trennen von den Zollgebühren, ne? Also die Lagerkosten entstehen am am Lagerbetreiber. Das können entweder die Terminals sein für die Vollcontainer. Auch ein Vollcontainer muss ja eingeführt werden und verzollt werden. Den Vollcontainer kann ich auch irgendwo hinfahren lassen und ihn dort auspacken lassen. Was ich aber bei sogenannten Sammelcontainern halt habe, ist, dass da viele verschiedene Waren von verschiedenen Leuten drin sind. Und die lasse ich dann in einem sogenannten Hafenschuppen oder man sagt halt heutzutage Container Freight Station. Dort lasse ich die auspacken für die einzelnen Empfänger. Und da kann ich halt erst die Verzollung anstoßen, wenn das Ganze ausgepackt ist und eine sogenannte ATB-Nummer bekommen hat.
Für was steht ATB?
Das darfst du mich nicht fragen. So tief stecke ich da auch nicht drin. Aber auf jeden Fall ist die ATB-Nummer eine, ich sag mal, summarische Anmeldung, sagt man auch dazu. Das heißt, da wird gesagt, wie viel Ware jetzt in diesem Container da wirklich drin war, damit dem Zoll diese Ware auch bekannt wird. Der weiß jetzt also, alles klar, diese Ware ist jetzt in Deutschland. Und die steht im Hafen, ne? Also es gibt verschiedene, es gibt immer Zollbezirke, Zollgebiete. Und der Hamburger Hafen ist ein großes Zollgebiet. Wir haben zwar jetzt nicht mehr den Freihafen in dem Sinne, ne, sondern das Ganze ist ja jetzt frei zugänglich, aber in die einzelnen Läger sind sogenannte Verwahrorte. Das heißt, Ware darf dort nicht einfach, solange sie nicht eingeführt ist, bewegt werden. Dafür gibt es entweder Zollverfahren, wenn ich sie bewegen möchte, oder ich führe sie eben halt ganz normal ein. Und für diese Zeit der Einfuhr lagert die Ware dort ja vor Ort. Und das lassen sich natürlich diese Container Freight Stations, diese Hafenschuppen bezahlen, weil eine gewisse Zeit kriegt man immer frei. Das ist dann einfach vertraglich vereinbart. Da hat jeder so seine eigenen Konditionen. Aber ich sag mal, Usus ist, dass man 3 Tage Lagergeld frei hat. Das heißt, 3 Tage ab dem Tag, wo ausgepackt wurde. Wenn der Zoll jetzt aber 4 bis 5 Tage im Durchschnitt momentan braucht, dann habe ich auf jeden Fall 1 bis 2 Tage, die da schon gar nicht mehr frei sind. Die bezahle ich also Lagergeld. Und Lagergeld ist, das geht nach Gewicht und nach Volumen, aber vor allem auch nach Gewicht. Und das ist damit unterteuer. Also wenn ich sehr, sehr schwere Ware habe, dann zahle ich da teilweise richtig, richtig viel Geld pro Tag. Und wenn der Zoll dann einfach länger braucht und da haftet dann der Empfänger, der Einführende halt für, dann habe ich richtig Pech. Dann kommt zu diesen Kosten einfach noch eine ganze Menge dazu. Und die Zollgebühren auf der anderen Seite, das sind ja letztlich staatliche Abgaben. Also Zölle hat man ja für die Einfuhr oder Ausfuhr, je nachdem. Das sind ja, gibt es Schutzzölle oder sonstiges, ne? Also viele verschiedene Interessen stecken dahinter. Am Ende des Tages ist es eine Gebühr, wenn man so will. Und auf jedes Produkt, was bei uns in Deutschland eingeführt wird, fällt halt auch nochmal die Umsatzsteuer an von 19%. Es gibt auch Waren, die haben keine Zollgebühren oder keinen Zolltarif. Also doch, die haben einen Zolltarif, aber kein Zollsatz, der darauf anfällt. Das heißt, da fällt dann nur die 19% Einfuhrumsatzsteuer an. Aber das muss halt eben berechnet werden. Und dafür braucht der Zoll dann gewisse Dokumente, ne? Die Packliste, die Handelsrechnung, das sogenannte, also wenn es mit dem Schiff reinkommt, das sogenannte Bill of Lading, das ist ein Konnoissement, ne? Das ist ein sowas wie der Fahrzeugbrief des Autos, also eine besitzanzeigendes Dokument für die Ware. Und anhand dieser ganzen Daten kann der Zoll dann halt gucken, okay, was für eine Zolltarifnummer hat dieses Produkt, wie viele Produkte sind da drin, welche Beschaffenheit kann man nicht davon eventuell ableiten und welchen Wert hat das, ne? Also für wie viel habe ich das in Übersee gekauft, weil danach bemisst sich ja dann eben am Ende des Tages diese ganzen Gebühren und darüber bekomme ich einen Steuerbescheid. Und der Steuerbescheid ist ja letztlich dann sowas wie eine Rechnung. Ne? Das muss ich halt bezahlen. Und das ist bei der Zolleinfuhr oder bei der Einfuhr für den freien Warenverkehr läuft sowas dann halt über den Einführenden. Das wird dann automatisch eigentlich eingezogen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann diese Rechnung bezahle beim Zoll, sondern der Zoll sagt einfach, gib mir an, wo ich das einziehen kann. Da gibt es sogenannte Aufschubnehmerkonten oder so, ja. Und da zieht der Zoll das dann einfach ein. Da ist immer genug Geld drauf, damit der Zoll dann für Einfuhren oder sonstige Verfahren sich das Geld holen kann.
Das heißt, man ist da eigentlich ausgeliefert und kann vorher nicht ausliefern.
Ja, das ist schlecht. Ich fand den ganz okay.
Man kann es nicht beeinflussen. Man muss einfach abwarten.
Also den Zoll selber kann man in dem Sinne nicht beeinflussen, außer man führt die Ware beim Zoll vor. Dann kann der Zoll letztlich, also der Zoll nimmt sich ja immer auch vor, eine sogenannte Warenbeschau zu machen. Das macht er je nach Saison, sag ich mal, mehr oder weniger. Also momentan sind wir, glaube ich, bei 20% Warenbeschau. Also jede 5. Ware wird eigentlich nur beschaut. Der Rest wird durchgewunken, sagt man so auf blöd, ne? Und ich kann diese Warenbeschau halt eben halt auch erzwingen, indem ich halt die Ware lade, Dafür muss ich sie vorher in Verwahrung nehmen. Das ist auch wieder ein zollrechtliches Verfahren. Das heißt, der Zoll will ja immer wissen, wo jetzt Ware ist, die noch nicht eingeführt worden ist, wofür es noch keine Steuern geflossen sind. Und ich kann jetzt sagen, oder unser Kunde, der das Ganze dann vielleicht auch mit uns zusammen regelt, kann jetzt sagen, okay, Sitra mit dem LKW nimmt das in Verwahrung und führt das beim Zollamt vor. Da gibt es dann im Hafen 3 Stück, wo wir da vorbeifahren können oder im erweiterten Hafengebiet. Und dann fährt man vor mit diesen ganzen Dokumenten, diesen Bill of Lading, Packliste, Handelsrechnung, und führt diesen Abfertigungsprozess, ich sage immer, manuell durch. Also manuell ist das nicht, die drücken da auf den Knopf in ihrem System und dann ist das halt abgefertigt. Aber die können dann halt eben diese Ware sich angucken vor Ort. Das machen sie auch teilweise dann, ne? Aber teilweise, je nachdem, welcher Versender da auch hintersteckt oder beziehungsweise welcher Importeur, die haben ja auch gewisse zollrechtliche Zertifikate, Eingruppierungen, dass du besonders vertrauenswürdig bist. Das heißt, da wird dann halt weniger stichprobenartige Kontrollen stattfinden gelassen. Wow, das war jetzt echt kompliziert. ja, auf jeden Fall kann ich dann vor Ort sagen, so bitte, lieber Zöllner, fertige jetzt diese Ware ab. Ich bin extra damit hierher gefahren. Und dann wird das Ganze dadurch beschleunigt. Dann wird das Ganze aus dem Pulk hervorgezogen und dann gemacht. Und das Ganze kostet letztlich nur einen sogenannten Multistop, ne? Also wir laden die Ware ganz normal. Das ist in den Frachtkosten inkludiert. Und dafür, dass wir eine zusätzliche Stelle haben, wo wir halt eben, ich sag mal, bis zu einer Stunde warten müssen, berechnen wir halt eine gewisse Gebühr. Und das ist oftmals günstiger bei größeren Warenmengen, als eben diese Verweildauer eines Tages allein schon im Lagergeld. Ne? Mhm.
Und wenn es alle machen, geht der Plan aber auch nicht mehr auf.
Das machen ja eben nicht alle. Es lohnt sich zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt im Sammelgut tätig bin, also viele, viele kleine Sendungen habe, die alle verzollt werden müssen. Also es sind ja manchmal 50, 60 verschiedene Waren vielleicht da an Bord. Das sehen dann, glaube ich, auch die Zöllner nicht so gerne. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt keine Erfahrung. Aber das machen die halt eher nicht. Ne? Die ziehen sich das dann vielleicht zu sich ans Lager, haben selber ein Zolllager, wo sie das dann irgendwie nochmal verweilen lassen können, wo die Kosten vielleicht anders gerechnet werden oder. Das lohnt sich tatsächlich nur so bei Teilpartien, ne? Oder halt Komplettladungen auch. Und davon gibt es halt bedeutend weniger Leute, die das halt machen. Also natürlich sind wir nicht die Einzigen, aber bei den größeren Teilladungen, was eben halt nicht kleines Stückgut ist, da wird das halt öfter mal gemacht. Also wenn man mal zum Beispiel zur Indiastraße oder Waltershof zum Zollamt fährt, sieht man ja auch diverse LKW dort stehen. Also das machen schon einige, aber es ist so, dass sich das im Allgemeinen sehr gut ausgleicht und funktioniert.
Das ist ja ganz gut. Vielleicht sollten wir uns auch mal einen Zöllner einladen, damit wir so die Sicht von denen mal...
Das wäre spannend, ne? Meinst du, die dürfen das?
Weiß ich nicht. Anonym. Ja, Anfragen können wir mal, kostet ja nichts.
Ja, finde ich nicht blöd, den Gedanken.
Wie läuft so eine Abfertigung eigentlich im Detail ab? Hast du da mal irgendwie Einblicke gehabt?
Ich habe es ja letztlich schon beschrieben. Also am Ende des Tages wird natürlich geguckt, also die sogenannte Zolltarifnummer ist im sogenannten Tarek-Code hinterlegt. Das ist ein europäischer Code mit ganz, ganz vielen Nummern und Warenbezeichnungen. Der letztlich jedes Produkt irgendwie klassifiziert. Und dafür gibt es dann auch von der EU vorgegeben, also wir haben ja einen Unionszollkodex und da stehen dann halt Zollsätze drin. So, und der Zöllner möchte ja letztlich jetzt überprüfen anhand der Dokumente, die er bekommen hat, der Ware, ob das auch wirklich diese Ware ist, die dort eingeführt wird. Und dafür, theoretisch müsste der Zoll jede Ware beschauen. Also ganz früher, meine ich sogar, war das so, aber das können wir halt einfach gar nicht leisten. Dafür wird viel zu viel mittlerweile importiert und exportiert. Deswegen diese Stichproben beschauen. Gibt ja auch einen sogenannten Mobildienst vom Zoll. Das heißt, die fahren zu irgendwelchen Lägern hin und gucken sich's dort an. Nicht alles lassen sie bei sich vorführen. Genau, und dann wird halt geschaut, ob das auch wirklich diese Ware ist, damit auch der richtige Zollsatz angewendet wird. Genauso wird aber auch natürlich geschaut, sind da irgendwie Plagiate drin oder. Und der Zoll hat ja auch noch andere Aufgaben, also zum Beispiel Drogen sollen ja auch aufgespürt werden. Das heißt irgendwie, es gibt ja auch Sachen, die werden falsch deklariert, bewusst, damit man irgendwas anderes halt schmuggeln kann. Also es sind nicht nur Plagiate, sondern eben halt auch vielleicht hochwertige Sachen, wir alle kennen Lord of War, wo er die Waffen im Kartoffelcontainer da schmuggelt, ja. Jetzt, gut, das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so, dass jetzt hier so viele Waffen hierher geschmuggelt werden, aber eben halt andere Waren, die dann gerne auch mal anders versteckt werden. Und dafür ist der Zoll dann am Ende des Tages da und prüft das.
Passt mal im Zollmuseum?
Nee, tatsächlich nicht.
Sehenswert. Also ja. Da gibt es auch Beispiele, wie früher so Dinge geschmuggelt wurden. Das, was irgendwie am beeindruckendsten war, war, da wurde irgendwelche Drogen gepresst und dann mit Original-Mandelhaut wieder überzogen, so dass es wie Mandeln aussah.
Das ist irre, wie kreativ die Leute da sind.
Wie kreativ und wie kleinteilig diese Arbeit auch war. Und ja. Ich muss ja trotzdem gerechnet haben.
Wenn die Margen in der allgemeinen Logistik so wären wie im Drogenhandel, dann hätten wir ganz viele fähige Leute in der Branche.
Soll noch mal einer sagen, die Logistik besteht nur aus Verbrechern. Noch nicht. Krass, das waren viele Informationen. Ich hoffe, dass wir nicht zu sehr nach rechts und links ausgeschweift sind. Festzuhalten ist, Mauterhöhung ist da für LKW auch unter 7,5 Tonnen bis 3,5 Tonnen mittlerweile.
Genau.
Ferienfahrverbote für LKW an Samstagen, jetzt in den Ferienzeiten vor allem. Nervig weiterhin die Wartezeiten, die vor allem auch durch die Abfertigung beim Zoll entstehen. Man kann sie aber auch umgehen.
Genau, einfach da den Spediteur des Vertrauens fragen. Genau, und ja, ich würde mich interessieren, vielleicht kriegen wir ja irgendwie ein paar Feedback-Mails oder so, wie das ganze Thema so ankommt, ob das irgendwie interessant ist, auch mal über diese Punkte zu beleuchten, die halt so den Speditionsalltag betreffen. Und mal gucken, ob wir dann in Zukunft da irgendwie öfter zu berichten.
Kannst du nochmal unsere E-Mail-Adresse sagen?
podcast@sitra-spedition.de.
Herrlich. Herrlich.
Als ob ich es einstudiert wäre, ne?
Ja, also das ist fast als hätte ich auf den Knopf gedrückt, aber der ist gerade zu weit weg.
Ja, das stimmt.
Marcel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir auch, Marc.
Wir werden, wie gesagt, jetzt wieder häufiger berichten mit aktuellen Themen, mit aktuellen Informationen, was die Welt der Logistik so bewegt. Und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.